ARD. Es ist Mitte Juli 2024. Letzter Schultag an der Gräfenau-Schule. Wieder stehe ich auf dem Pausenhof. Es ist warm draußen und um mich herum toben Kinder in kurzen Hosen und Kleidern. Die Stimmung ist ausgelassen. Von der Mitte des Hofs spielt Musik. Eine Gruppe Schüler führt eine Choreografie auf. Es liegt irgendwie was in der Luft. Dieses besondere Gefühl vom letzten Schultag. Die Zeugnisse sind noch nicht ausgeteilt, aber alle scheinen sich auf die großen Ferien zu freuen. An diesem Tag ist die Gräfenau-Schule eine Schule wie jede andere. Dabei schauen sie hier auf ein bewegtes Jahr zurück. Ein Jahr im Blick der Öffentlichkeit. Einiges hat sich getan. Und doch endet auch dieses Schuljahr mit der Nachricht, mehr als 40 Kinder werden die erste Klasse wiederholen. Haben die Maßnahmen denn gar nichts gebracht? Naja, damit sich Veränderungen wirklich bemerkbar machen, brauchen Schulen deutlich mehr Zeit als nur ein Jahr. Und nicht nur das. Nachdem wir in den letzten Folgen mit so vielen Menschen über unser Schulsystem gesprochen haben, wissen wir, es braucht größer gedachte Lösungen für die Probleme unseres Bildungssystems. Und tatsächlich gibt es für das neue Schuljahr Hoffnung. Die Politik hat da nämlich einen ganz konkreten Plan. Das Start-Chancen-Programm. Das bisher umfangreichste Programm von Bund und Ländern jemals. Das große Ziel? Mehr Bildungsgerechtigkeit. 20 Milliarden Euro sollen dafür in Schulen in besonders herausfordernder Lage fließen. Also in Schulen wie die Gräfenau. Und tatsächlich, auch sie soll vom Start-Chancen-Programm profitieren. Aber ist das wirklich der große Wurf, der das Bildungssystem auf den Kopf stellen wird? Was wirklich dran ist am großen Booster für die Bildung? Was Schulleiter davon halten? Und warum manche beim Start-Chancen-Programm sogar von einem Etikettenschwindel sprechen? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lisa Graf und das ist Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Ein Podcast des SWR. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Folge 5. Eine Frage der Reform. Februar 2024 in Berlin. Vier Frauen in schicken Blazern nehmen hinter dem Podium der Bundespressekonferenz Platz.
Ein Damenquartett wird jetzt hier gleich vortragen. Also wir sehen die Ministerinnen aus den Ländern Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und das Saarland.
Ganz rechts die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Neben ihr drei Landesbildungsministerinnen aus dem Saarland, aus Schleswig-Holstein und aus Rheinland-Pfalz. Die Pressekonferenz beginnt. Die damalige Bundesbildungsministerin ergreift das Wort.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr. Wir haben es geschafft, das größte und langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht. Das Startchancenprogramm kann wie geplant zum Schuljahr 2024/25 starten. Das ist eine gute Nachricht, vor allen Dingen natürlich für die Schülerinnen und Schüler in unserem Land.
Stark-Watzinger verweist gleich zu Beginn auch auf die Ergebnisse der letzten PISA-Studie.
Sie haben ja noch mal eindeutig gezeigt, der Handlungsdruck ist groß und wir brauchen jetzt eine bildungspolitische Trendwende. Und sie muss bei den Grundkompetenzen beginnen, da wo die Tür zum Bildungsweg aufgestoßen wird.
Diese Trendwende, die kostet. Über 10 Jahre hinweg sollen mit dem Start-Chancen-Programm insgesamt 20 Milliarden Euro in 4000 Schulen in herausfordernder Lage gesteckt werden. Vor allem Grundschulen. Die eine Hälfte des Geldes kommt vom Bund, die andere von den Ländern. Die Gelder sollen in drei unterschiedliche Säulen fließen. 40% davon sind für Bauvorhaben vorgesehen, 30% für ein sogenanntes Chancenbudget. Damit soll das Lehren und Lernen freier gestaltet werden können. Die restlichen 30% sollen in den Ausbau von multiprofessionellen Teams fließen.
Es ist eine Investition in die Zukunft. Bund und Länder investieren gemeinsam in erfolgreiche Bildungsbiografien, in die Fachkräfte von morgen, in die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. aber auch in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und damit in die Stabilität unserer Demokratie. Und wir können es uns nicht länger leisten, die Potenziale junger Menschen nicht zu fördern.
Erfolgreiche Bildungsbiografien, stabile Demokratie, Potenziale fördern. Das klingt wirklich, als würde da ordentlich was in Bewegung kommen. Hat die Politik die Zeichen der Zeit erkannt und macht das Bildungssystem endlich gerechter? Bildungsexperten haben da so ihre Zweifel. Einer von ihnen ist Michael Vrase, Bildungsrechtler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ihr kennt ihn schon aus der letzten Folge.
Es greift in vielen Teilen zu kurz, es ist nicht durchdacht und ich erwarte von dem Programm selber keine Lösung dieser grundlegenden Probleme. Ich erwarte relativ wenig von dem Programm.
Dass man sich mit dem Programm dem Thema Chancengleichheit annähert, findet Vrase zwar grundsätzlich gut.
Das ist erstmal der richtige Ansatz.
Aber
es ist natürlich für die Dimension des Problems viel zu gering angesetzt.
Der Bund plant 1 Milliarde Euro im Jahr fürs Startchancenprogramm. Laut Vrase bräuchte es aber ca. 4 bis 5 Milliarden Euro vom Bund, um Bildungsungerechtigkeit wirklich nachhaltig abzubauen. Warum wir hier nur von den Bundesmitteln sprechen, das wird gleich noch wichtig. Hier spricht eure Mathelehrerin. Lass uns das einmal kurz durchrechnen. Taschenrechner erlaubt. Bettina Stark-Watzinger hat 1 Milliarde Euro im Jahr. Die verteilt sie auf 4.000 benachteiligte Schulen. Wie viel Geld bekommt jede Schule im Jahr? Genau, richtig. 250.000 Euro pro Schule im Jahr. Klingt erstmal nach einer ganzen Menge Geld, aber das Geld verteilt sich ja auf 3 Bereiche. Nochmal zur Erinnerung. 40% fließen in Baumaßnahmen und jeweils 30% in Schulentwicklung und multiprofessionelle Teams. Herr Vrase, was macht das also?
Runtergerechnet auf die einzelnen Schulen sind es dann halt wirklich auch nur 2, vielleicht 3 Stellen in Teilzeit.
Das wäre zwar mehr als jetzt, aber trotzdem nicht ausreichend. Und das ist nicht das einzige Problem.
Wir haben momentan ja einen erheblichen Fachkräftemangel. Also das heißt, wir müssen sehen, wie wir pädagogische Fachkräfte gewinnen, gerade für diese Schulen.
Kritisch sieht Vrase außerdem die Investitionen in bauliche Maßnahmen.
Die sind erst relativ langfristig umsetzbar, weil das natürlich Planungsprozesse mit sich bringt, weil nicht unbedingt immer die Baufirmen da sind. Und das zahlt ja auch nur mittelbar auf diesen Erfolg ein.
Was er damit meint, neue Schulgebäude führen nicht automatisch zu mehr Chancengleichheit. Außerdem sagt Vrase,
natürlich bringt allein das Geld nicht den Erfolg. Und man kann nicht einfach Geld in die Hand nehmen und sagen, macht gute Schule und sorgt dafür, dass am Ende dann meinetwegen der Anteil von bildungsarmen Kindern um so und so viel Prozent sinkt.
Ob das Startchancenprogramm zum Erfolg wird, hängt entscheidend davon ab, wie die Schulen die Vorgaben umsetzen, sagt Vrase.
Und da werden sie doch größtenteils alleingelassen. Also da sieht das Programm selber erstmal nicht viel vor.
Die Schulen sollen zwar bei dem Prozess begleitet werden, aber ein einheitliches Konzept gibt es bisher nicht, wie die Schulen bei den Ausgaben und strategischen Neuaufstellungen beraten und unterstützt werden sollen. Darum reagiert auch Barbara Mächtle erstmal verhalten, als wir sie nach der Umsetzung des Programms an der Gräfenau fragen.
Weil auch da ist klar, Geld ist nicht alles, sage ich mal. Man braucht auch das Personal. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, müssen sich die Schulen das ja auch wieder selbst suchen. Da beginnt dann schon die Schwierigkeit, sage ich mal.
Die Vergangenheit hat schon öfter gezeigt. Solche Förderprogramme waren nicht angepasst auf die Realität an Schulen wie der Gräfenau. Dort fehlt die Zeit, sich intensiv mit der Umsetzung von Förderrichtlinien und der Bürokratie dahinter auseinanderzusetzen. Das zeigt auch das Beispiel vom Digitalpakt, ein Fördertopf des Bundes, um die Digitalisierung an Schulen voranzubringen. 5 Milliarden Euro wurden 2019 für eine Laufzeit von 5 Jahren bereitgestellt. Wirklich verwendet wurde in den ersten Jahren davon aber deutlich weniger. Michael Vrase hat zum Digitalpakt ein Forschungsprojekt geleitet. Das Ergebnis seiner Forschung? Beim Digitalpakt gab es ein ganz schönes Verwaltungswirrwarr.
Das lag einerseits an den langwierigen Prozessen, die dahinter stehen, dass die Schulen sich überhaupt überlegen mussten, was sinnvoll ist, dass jedes Bundesland unterschiedlich umgegangen.
Und das föderale Bildungssystem sorgte überhaupt für Schwierigkeiten. Der Bund musste erstmal mit den Ländern Verwaltungsvereinbarungen treffen – Die Bundesländer mussten dann wiederum Förderrichtlinien erarbeiten und die Schulträger, meist Kommunen, mussten dann entsprechende Anträge auf die Mittel stellen.
Also die Schulen haben das nicht selber beantragt, sondern die mussten das dann eben zusammen mit den Schulträgern machen. Und die Schulträger hatten dann wieder andere Vorstellungen als die Schulen.
Das klingt umständlich.
Es sind dann auch Prozesse auch mit Ausschreibungen, die relativ lange gedauert haben. Teilweise, oder das, was wir auch festgestellt haben in der Studie, dass einfach auf Ebene der Schulträger kein ausreichend qualifiziertes Fachpersonal da war.
Der Digitalpakt erntete insgesamt ziemlich viel Kritik. Zum Ende der fünfjährigen Laufzeit 2024 waren 90% der Gelder aber immerhin abgerufen. Ein Grund zur Freude ist das aber noch nicht.
Die Mittel werden verwendet, aber es ist noch ein Großteil der Mittel nicht umgesetzt. Also die Maßnahmen sind noch nicht durchgeführt.
Die komplette Laufzeit des Digitalpakts ist also vor allem für die Planung und Bürokratie draufgegangen.
Das ist eine Sache, die man eben auch für Staatschancenprogramm lernen kann. Das sind langfristige Investitionen, die halt Zeit brauchen.
Schon seit 2022 verhandeln Bund und Länder übrigens über den Digitalpakt 2.0. Über die Details, vor allem über die Frage, wer zahlt was, war man sich zum Zeitpunkt unserer Recherche aber noch nicht einig. Eine Forderung steht dabei immer wieder im Raum. Beim zweiten Aufschlag soll Chancengleichheit bei der Verteilung der Gelder eine größere Rolle spielen. Denn beim ersten Digitalpakt stellte sich heraus, die Mittel wurden ungerecht verteilt. Es profitierten vor allem strukturell besser gestellte Schulen, weil es von der Finanzlage der jeweiligen Kommune und von digital affinen Lehrkräften abhängt, ob eine Schule in Sachen Digitalisierung vorankommt oder nicht. Gerade an den sogenannten Brennpunktschulen sind die Lehrkräfte aber eh schon überfrachtet mit Aufgaben, sodass für coole Digitalisierungsprojekte kein Raum ist. Mal wieder führt ihre eh schon schwierige Situation zu noch mehr Benachteiligung. Beim Startchancenprogramm wollte man es deshalb anders machen. Da sind ja extra nur die Schulen bedacht, die sich in besonders herausfordernder Lage befinden. Aber das finden manche nicht weitreichend genug. Auch Barbara Mächtle sieht das so, obwohl ihre Schule ja vom Startchancenprogramm profitiert.
Dann hat man sie vielleicht an 2, 3, 4 Schulen hier gelöst, aber 12 andere kämpfen mit denselben Problemen.
Das erinnert mich an die Michael-Schule im Westerwald, in der wir in Folge 2 waren. Sie ist nicht Teil des Startchancenprogramms, hat aber laut Schulleiter Lars Lamowski ja auch mit strukturellen Problemen zu kämpfen.
Ich gönne das den Schulen, die es brauchen. Aber es brauchen nicht nur 200 Schulen oder 200 Grundschulen, es brauchen dann alle. Und vielleicht nicht alle in dem Maße. Durch solche, sage ich mal, besonderen Programme wird denen, die besondere Probleme zu beackern haben, denen wird natürlich dann zu Recht geholfen. Aber man kann die anderen an der Stelle nicht vergessen.
Damit das nicht passiert, hofft die Politik auf einen Lerneffekt unter den Schulen. Erfolgreiche Maßnahmen sollen nach und nach auf Schulen übertragen werden, die nicht Teil des Programms sind, wenn auch ohne extra Geld. Ein kleiner Teil des Startchancenbudgets, nämlich 1,5%, fließt dafür in die wissenschaftliche Evaluation des Programms. Hier sieht der Bildungsrechtler Michael Frase tatsächlich eine Chance.
Es wird ja auch eine wissenschaftliche Begleitung geben und das finde ich jetzt erstmal das Wichtigste daran.
Die Kritikpunkte bleiben aber. Zu wenig Geld, krasser bürokratischer Aufwand, zu wenig flächendeckend. Experten und Schulleiterinnen sind echt skeptisch. Aber ist die Kritik berechtigt? Zeit, dass wir zu diesen Punkten mal jemanden fragen, der das Stadtchancenprogramm mit verhandelt hat.
Ja, SWR-Leute sind da. Okay, alles klar. Fahren Sie hoch in den 10. Stock, der Herr Gerke geholt sind vorher.
Super, Dankeschön.
In Mainz treffen wir eine der Frauen, die in der Bundespressekonferenz im Februar 2024 neben der damaligen Bildungsministerin Stark-Watzinger saßen, als die stolz das Stadtchancenprogramm verkündete. Stefanie Hubig, die Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz.
Natürlich muss sich das Bildungssystem verändern, das ist völlig klar. Wir können auf die neuen Fragen nicht die alten Antworten geben. Und genau das ist auch ein Grund, warum wir das Startchancenprogramm haben.
Klingt zwar vielversprechend, aber wie sollen Schulen, die eh schon vor so vielen Herausforderungen stehen, den zusätzlichen Aufwand überhaupt stemmen?
Also das Start-Chancen-Programm ist für alle eine große Herausforderung. Nicht nur für die Schulen und für die Schulleitung, auch für uns als Bildungsministerium, auch für die Schulaufsicht, die wir extra schulen jetzt. Es ist immer schwierig, am Anfang reinzukommen, wenn man sagt, oh Gott, das auch noch. Aber es lohnt sich.
Auch Schulleiterinnen wie Barbara Mächtle müssen keine Sorgen vor überbordender Verwaltung haben, wenn es nach der Ministerin geht.
Wir werden die Schulen ganz eng mit der Schulaufsicht, aber auch mit dem Bildungsministerium dabei begleiten, damit sie eben diese Verwaltungsarbeiten, die ein Stück weit natürlich auf sie zukommen, auch gut stemmen können.
Einen konkreten und langfristigen Plan für diese Begleitung scheint es aber nicht zu geben. Auf unsere Nachfrage erklärt die Ministerin, es solle zum Auftakt Gesprächsrunden geben. Außerdem setzt man auf den eigenständigen Austausch zwischen den Schulen.
Die Schulen beraten sich gegenseitig. Wie macht ihr das? Was funktioniert bei euch? Wo habt ihr denn noch Probleme? Ach, die haben wir auch. Also diese Frage des Austauschs ist nochmal ein ganz wichtiges zweites Element, um die Schulen einfach gemeinsam handlungsfähig zu machen. Wir steuern es ein Stück weit, aber ich finde, jede Schule muss auch so ihren Weg finden, wie sie am besten mit dem Setting umgeht, wie das für sie am besten ist.
Also, die Schulen sollen sich einfach gegenseitig Tipps zur Umsetzung geben. Müsste bei so einem großen Förderprogramm nicht eigentlich mehr drin sein? Und wie sieht es mit den Schulen aus, die nicht Teil des Programms sind? Können auch sie wirklich davon profitieren? Hubig ist zumindest überzeugt,
dass die Erfahrungen, die die Startchancenschulen machen, natürlich auch auf andere Schulen übertragen werden. Und deshalb wollen wir Vernetzung zwischen den Startchancenschulen und den Nicht-Startchancenschulen ermöglichen. Wir wollen aber auch Beispiele, Learnings, die wir sehen, auf andere Schulen übertragen, um andere Schulen auch in ihrem Weg zu unterstützen.
Das könnte natürlich schwierig werden ohne extra Budget. Ob dieser Lerneffekt wirklich so gelingen wird, wie Hubis sich das hier ausmalt, lässt sich schlecht vorhersagen. 2025 stehen wir ja gerade erst am Anfang der 10-jährigen Laufzeit. Auch Hubig glaubt aber, damit das Programm möglichst reibungslos anläuft, müssen alle gut zusammenarbeiten.
Ich glaube, Bildung geht alle an, das geht das Elternhaus an, das ist ein Thema der Vereine, das ist aber auch ein Thema der Nachbarn. Also an der Bildung von Kindern und Jugendlichen können alle mithelfen. Und auf der anderen Seite, Bildung ist Aufgabe der Länder im Föderalismus, aber Bildung ist auch Aufgabe des Bundes und auch Aufgabe der Kommunen. Als Schulträger haben sie diese Aufgabe. Und ich glaube, auch da sollten wir noch mal gucken, dass wir noch besser zusammenarbeiten.
Die Frage ist nur, wie? Das Ineinandergreifen der vielen Instanzen im Bildungssystem war in der Vergangenheit ja schon öfter ein Problem. Trotzdem liegt die Hauptverantwortung bei den Bildungsministerien der Länder, dass das Stadtchancenprogramm wirklich greift und man die Schulen mit der Umsetzung nicht alleine lässt. Die Politik verkauft ihr Programm natürlich als große Bildungsoffensive für mehr Gerechtigkeit im Schulsystem. Ein echtes Aushängeschild für mehr Chancengleichheit. Und das lassen sich die Länder auch ordentlich was kosten. Das betont Stefanie Hubig.
Die 100 Millionen, die wir in Rheinland-Pfalz für das Startchancenprogramm pro Jahr bekommen vom Bund, die 50, das Land stemmt die andere Hälfte, sind viel Geld. Das muss man auch mal sagen. Das ist kein kleines Programm, das ist ein richtig großes Programm.
Das sieht der Bildungsrechtler Michael Frase ein bisschen anders.
Das Ganze ist ja ein Etikettenschwindel, weil tatsächlich kommt ja keine zusätzliche 50% Finanzierung von den Bundesländern, sondern es gibt Anrechnungsmöglichkeiten.
Anrechnungsmöglichkeiten? Was bedeutet das genau? In der Vereinbarung zum Startchancenprogramm zwischen Bund und Ländern ist zwar festgehalten, dass die Hälfte der Finanzierung aus den Ländern kommt. Das heißt, zu der jährlichen Milliarde vom Bund muss auch eine Milliarde von den Ländern kommen. Es ist aber nicht festgelegt, woher genau dieses Geld kommen muss. Das Recherchenetzwerk Korrektiv Lokal hat dann einfach mal bei den Bildungsministerien der Länder nachgefragt und herausgefunden, zumindest in den ersten Jahren stellen einige Bundesländer nicht unbedingt zusätzliches Geld zur Verfügung. Stattdessen verwenden sie Gelder aus schon bestehenden Programmen, die ähnliche Ziele haben wie das Startchancenprogramm. Es kommt also von einigen Bundesländern kein zusätzliches Geld für das Startchancenprogramm dazu.
Das heißt, also hier wird so getan, als ob von den Ländern nochmal 10 Milliarden reinkämen über diese 10 Jahre.
In Wahrheit wurde das Geld von den Ländern aber auch schon vorher für Schulen ausgegeben.
Es kann natürlich sein, dass sich das dann vielleicht in den Folgejahren ändert fürs nächste Jahr.
Also 2025?
Müssen wir aber erstmal davon ausgehen, dass zusätzlich nur das Geld vom Bund kommt.
Auch in Rheinland-Pfalz wird Geld aus schon bestehenden Programmen angerechnet, schreibt uns das Bildungsministerium auf Anfrage. Und zwar in Höhe von rund 46 Millionen der insgesamt 100 Millionen Euro. Also fast die Hälfte. Das Ziel dieser angerechneten Programme bleibt zumindest das gleiche. Mehr Bildungsgerechtigkeit. Trotzdem lässt einen das doch irgendwie aufhorchen, dass einige Bundesländer eben nur zum kleinen Teil zusätzliche Gelder für die angeblich historische große Bildungsoffensive bereitstellen. Es wirkt so, als wolle man diese Tatsache lieber im Kleingedruckten verschwinden lassen. Als würde man es mit dem Startchancenprogramm irgendwie nur so halb ernst meinen. Denn es macht schon einen Unterschied, ob die Länder ihre Ausgaben für Bildungsgerechtigkeit nochmal erhöhen oder ob man eh schon für Schule vorgesehene Gelder jetzt einfach unter dem Label Startchancenprogramm laufen lässt. Okay, also ihr merkt schon. Dieses Thema Startchancenprogramm ist irgendwie haarig. Viele Zahlen, viel Rechnerei, viele Wenns und Abers. Wenige Monate nach Programmstart lässt sich schon sagen, dass es eher schleppend angelaufen ist. Die Bundesländer gehen die Umsetzung unterschiedlich an und auch in unterschiedlichem Tempo. Die meisten Länder befanden sich zum Programmstart gerade erst in der Vorbereitungsphase. Auch das hat die Korrektiv-Lokalrecherche gezeigt. Aber immerhin vermittelt das Startchancenprogramm den Eindruck, die Bildungspolitiker in Deutschland haben das Thema Chancengleichheit zumindest auf dem Schirm. Wie ernst sie es damit meinen, wird sich erst noch zeigen. Und für das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz kam das Programm ja eigentlich genau zur rechten Zeit. Nachdem Rheinland-Pfalz zum Schuljahresende 2023 wegen der Gräfenau-Schule in besonderen Fokus stand, kann man mit dem Startchancenprogramm nur ein Jahr später eine handfeste Maßnahme vorzeigen. Denn natürlich fielen die Schlagzeilen auch auf Barbara Mächtles Dienstherren zurück. Die Bildungsministerin Stefanie Hubig. Dass Barbara Mächtle das Ministerium mit ihrer medialen Präsenz möglicherweise verärgern könnte, das war ihr dabei durchaus bewusst.
Weil natürlich das, was hier an die Öffentlichkeit kommt, vielleicht die breite Öffentlichkeit hören möchte oder dankbar ist, dass sie informiert wird, wie es um Schule und Bildung steht. Aber natürlich ist da ab einer gewissen Ebene nicht jeder erbaut, das zu hören.
Das schien Mächtle in Kauf zu nehmen. In Fernsehinterviews, wie hier mit SWR aktuell, teilte sie Richtung Politik aus.
Die Politik hat es auch oft genug zugetragen bekommen, was hier los ist, wie es hier abgeht, sage ich mal salopp. Es passiert nichts.
Dieser Vorwurf Richtung Ministerium hat gesessen. Und Mächtle suchte weiterhin die Öffentlichkeit, gab auch uns vom SWR immer wieder Interviews vor der Kamera. Und es entstand der Eindruck, dass das Ministerium sich damit schwer tut. Schließlich, so die Position des Ministeriums, hat man ja durchaus was für die Gräfenau-Schule getan. Sogar mehr als für andere Grundschulen im Land. Mehr Lehrerstunden für Sprachförderung und wochenweise Unterstützung von Studierenden beim Unterrichten. Dann aber ließ Barbara Mächtle im Mai 2024 ein zweites Mal öffentlichkeitswirksam die Bombe platzen. Wieder werden vermutlich mehr als 40 Kinder die erste Klasse an der Gräfenau nicht schaffen. Worüber sie nicht überrascht sei. Über diese Ankündigung wiederum schien das Ministerium offenbar nicht ganz so glücklich. Denn Mächtle äußerte sich in der Presse von da an nicht mehr als Schulleiterin, sondern nur noch als Gewerkschaftsmitglied. So wie sie es auch hier in diesem Podcast tut. In der SWR-Landesschau sagte sie damals,
es lief zwar viel, auch im Ministerium, aber all das reicht nicht aus, um die Sprachkenntnisse der Kinder auf den Stand zu bringen, dass sie gut in der Schule starten können.
Das Ministerium widersprach der Darstellung, es sei nicht genug getan worden. Besonders in die verstärkte Sprachförderung sei viel Unterstützung geflossen. Die Gräfenau habe damit schon mehr bekommen als andere Schulen mit ähnlicher Schülerschaft. Mächtle sagte damals im Landesschau-Interview,
Ja, es ist mehr als andere Schulen haben, aber mehr ist nicht unbedingt ausreichend. Und bei meinen Kindern an der Schule ist es das nicht.
Barbara Mächtle ließ und lässt also nicht locker.
Ich lerne aus dieser ganzen Sache, wie sie im Moment aber läuft, dass nur Öffentlichkeit was bewirkt.
Die überraschende Aufmerksamkeit, mit der man seit 2023 auf sie und ihre Schule blickt, nutzt sie weiter, soweit sie kann. Mittlerweile ist die Schulaufsichtsbehörde deutlich strenger geworden, was Pressebesuche angeht. Interviews in ihrer Funktion als Schulleiterin darf Mächtle inzwischen nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung geben. Es entsteht zumindest der Eindruck, dass man im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium noch mehr Schlagzeilen rund um die Gräfenau lieber vermeiden will. Wir wollen deshalb auch mit der Ministerin über die Gräfenau-Schule reden. Erstmal heißt es da aber von ihrem Pressesprecher, zur Gräfenau speziell wolle man sich nicht mehr äußern. Begründung? Damit die Schule mal zur Ruhe kommt. Und weil man verhindern wolle, dass sich andere Grundschulen im Land benachteiligt fühlen. Als wir bei Stefanie Hubig im Mainzer Ministerium sind, um mit ihr über das Stadtchancenprogramm zu sprechen, fragen wir sie ganz am Ende aber trotzdem nach der Gräfenau-Schule. Und die Ministerin sagt:
Also da können wir gerne noch mal in Ruhe drüber reden. Also ist kein Problem, wir sind da auch in guten, engen Kontakt mit der Schule.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen schwierig, das jetzt mal so ganz schnell noch hinten dran zu
machen. Kann ich verstehen.
Ja? Okay.
Also gibt es kurze Zeit später ein zweites Treffen im Bildungsministerium. Diesmal zum Thema Gräfenau-Schule. Wir merken schnell, dass die Ministerin in ihren Antworten trotzdem so allgemein wie möglich bleiben will.
Natürlich hat sich die Schullandschaft verändert und auch die Schülerinnen und Schüler haben sich verändert, so wie sich die Gesellschaft verändert hat. Und ja, es gibt mehr Schulen, die in solchen herausfordernden Lagen sind. Allein in Ludwigshafen schon einige, die vergleichbar sind oder ähnlich.
Trotzdem ist es eben die Gräfenau-Schule, die mit der hohen Wiederholerzahl in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Wir wollen wissen, wie die Ministerin das sieht. Und da ist sie sich sogar einig mit der Direktorin Barbara Mächtle.
Ich glaube, dieses Wiederholen hat so einen negativen Beigeschmack, der aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, falsch ist. Das war vielleicht vor 30 oder 40 Jahren ein Negativkriterium, aber ich finde, es darf heute nicht mehr dazu führen, sondern wir müssen einfach sehen, dass manche Kinder mehr Zeit brauchen, weil sie mit weniger Fähigkeiten in die Schule kommen als andere.
Doch dass diese Kinder aufgefangen werden, liegt auch in der Verantwortung des Bildungsministeriums. Wie die Ministerin das angehen will, dabei bleibt sie unkonkret.
Ich glaube, das ist einfach auch jetzt nochmal in dieser phasenweise sehr aufgeheizten Diskussion auch nochmal wichtig, dass wir sehen, was das für Herausforderungen sind, dass wir alle noch keine fertigen Lösungen haben, dass schon viel passiert ist in den Schulen, aber noch nicht genug.
Die Ministerin will deshalb am Thema dranbleiben. Dass ein oder zwei Schuljahre nicht ausreichen, um die Probleme wirklich zu lösen, ist auch ihr klar.
Das ist auch für mich manchmal unbefriedigend, wenn ich sehe, dass bestimmte Dinge nicht schnell wirken, sondern Zeit brauchen.
Während Schulleiterin Mächtle die Öffentlichkeit nutzen will, um weiter Veränderungen anzustoßen, fände Hubig es gut,
wenn die Schule mal ein bisschen zur Ruhe kommt, damit die Programme und all die Maßnahmen, die wir da jetzt gestrickt haben, mit der wir auch die Schulleitung unterstützen, die das auch positiv sieht, in vielen Punkten, sich in manchen Punkten auch andere Dinge noch vorstellt. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn diese Schule mal ein bisschen Zeit hat, die Sachen umzusetzen und dran zu arbeiten. Und auch vor allen Dingen echt mal diese Schülerinnen und Schüler nicht immer als die Kinder, die gar nichts können, dargestellt werden.
Ja.
Die ergriffenen Maßnahmen sind tatsächlich nicht wenige. Die Gräfenau ist nicht nur Stadtchancenschule. Sie bekommt auch ein Familiengrundschulzentrum. Die Schule soll also mehr zum Ort der Begegnung für die Familien aus dem Hemshof werden. Lehramtsstudierende unterstützen die Lehrkräfte weiter im Unterricht, und zwar für ein komplettes Schuljahr. Es gibt mehr Schulsozialarbeit und ein Übergangsprojekt von der Kita in die Grundschule.
Es ist so viel, dass wir auch echt gucken müssen, dass wir jetzt nicht am Ende so viel da machen, dass die Schule einfach nur noch beschäftigt ist mit dem Umsetzen. Das macht ja alles Arbeit, ja.
Was das Startchancenprogramm angeht, ist genau das ja Barbara Mächtles Befürchtung. Wie gut umsetzbar und wirksam die Maßnahmen an der Gräfenau sind, das wird sich erst noch zeigen. Generell zeigt die Politik durch das Startchancenprogramm, dass man Bildungsgerechtigkeit angehen will. In der Theorie klingen die Maßnahmen vielversprechend. Aber in der Realität schränken die üblichen strukturellen Probleme die Wirksamkeit ein. Das föderale System fördert eher Eigeninteressen der Bundesländer, anstatt dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Auf Landesebene droht ein bürokratisches Chaos zwischen den verschiedenen Ebenen, also den Ministerien, den Schulträgern, den Schulaufsichtsbehörden und den Schulen selbst. Solange sich an dieser Situation nichts ändert, sind Maßnahmen wie das Stadtchancenprogramm immer nur eine Behelfslösung. Sie täuschen über das eigentliche Problem hinweg. Wir brauchen eine Generalüberholung des Bildungssystems. Weniger Bürokratie, mehr Flexibilität für Schulen und Lehrpläne. Keine Standardansätze mehr, sondern auf Kinder zugeschnittene Lösungen. Mehr Personal und multiprofessionelle Teams, die die Kinder in der Schule sinnvoll auffangen können. Dafür muss Bildungspolitik ganz oben auf die politische Agenda. In jedes Wahlprogramm einer jeden Partei. Und auch, wenn sich eine neue Regierung formieren wird. Bildung muss Chefsache werden. Sonst steht unser Zusammenleben als Gesellschaft auf dem Spiel.
Jetzt gibt's Zeugnis.
Am letzten Schultag besuchen wir auch noch mal die erste Klasse von Frau Wenz. Ihr kennt sie noch aus der ersten Folge. Nach und nach verteilt Frau Wenz die Zeugnisse. Ein Kind nach dem anderen kommt zu ihr vor. Die einen nehmen das Blatt ganz schüchtern entgegen, andere albern ein bisschen dabei herum. Ich sitze ganz hinten in der Klasse und beobachte die Szene. Mit großen Augen schauen die Kinder auf die Blätter. Ihre Münder bewegen sich lautlos mit, als sie ihre Zeugnisse lesen. 5 Kinder aus Frau Wenz' Klasse werden nächstes Jahr nicht in die zweite gehen. Auf ihren Zeugnissen steht, sie haben das Klassenziel nicht erreicht. Ich frage mich, wie es für diese Kinder im kommenden Schuljahr weitergehen wird. Vielleicht werden sie sich am ersten Schultag wundern, warum so viele Gesichter aus dem letzten Jahr nicht mehr mit ihnen in der Klasse sind. Vielleicht werden sie es dann aber auch ein bisschen leichter haben, wenn sie alles nochmal von vorne lernen. Die Buchstaben, die Zahlen, wie man eine Schere hält, wie man was auf Deutsch erzählt. Als ich da so sitze, wird mir einmal mehr klar. Diese Kinder sind nicht weniger smart. Nicht langsamer, nicht frecher, nicht lauter oder ungezogener als andere Kinder. Sie sind nicht angeeckt. Und trotzdem könnten sie durchfallen. Und zwar nicht nur beim Erreichen des Klassenziels, sondern komplett durch unser Bildungssystem. Durch ein Netz, das immer noch so geknüpft ist, dass es nur manche auffangen kann. Erinnerst du dich, wie klein du bist, wie aufgeregt? Du hältst diesen Zettel in der Hand, auf dem zu lesen sein soll, wie du so tickst. Ob du gut genug bist. Was du besser machen musst. Jemand, der dich ganz genau beobachtet hat, hat ihn geschrieben. Vielleicht trägst du den Zettel nach Hause und gehst mit deiner Familie zur Belohnung ein Eis essen. Schmeißt den Schulranzen für 6 Wochen in die Ecke und dann geht's weiter. Einfach so. Auch für die Kinder aus Frau Wenz' Klasse geht es weiter, klar. Aber wenn sich nichts ändert, werden sie auf ihrem Weg immer wieder auf unüberwindbare Hürden stoßen. Sie werden sich verirren und vielleicht hier und da Glück haben und den Weg gewiesen bekommen. Aber um ihre Zukunft frei gestalten zu können, um der Gesellschaft nicht als wertvoller Bestandteil verloren zu gehen, brauchen sie sehr viel mehr als glückliche Zufälle. Sie brauchen ein Bildungssystem, das alle mitdenkt. Aber noch gibt es in diesem System eine unüberwindbare Kluft. Eine Kluft, die die Gesellschaft spaltet. In dieser Kluft verschwinden die Potenziale, Talente und Träume von zu vielen jungen Menschen. Das darf nicht passieren und das können wir uns nicht länger leisten. Es muss sich etwas ändern. Und wo anfangen, wenn nicht bei denen, die unsere Zukunft sind? Das war Durchgefallen. Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Und wir haben noch eine Bitte. Bleibt am Thema Bildung dran. Nicht nur, wenn ihr selbst Eltern von Schulkindern seid. Denn das Thema braucht Öffentlichkeit. Das hilft, um Veränderungen in Gang zu bringen. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder eure eigene Bildungsgeschichte erzählen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-durchgefallen@swr.de. Host bin ich, Lisa Graf. Autorinnen Olga Galitzka und Laura Kschikala. Redaktionelle Mitarbeit Annalena Kahn, Nicoletta Prevete, Panja Schollbach, Anna-Lara Weidinger. Regie und dramaturgische Beratung Leon Hase und Leonard Koppelmann. Projektmanagement Katja Hudelmeier und Cynthia Walter. Produktion Georg Barujanis. Distribution Ramona Lengert und Raffaela Rübsamen. Projektleitung Holger Kortüm. Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Fun Facts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerd-Themen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.